Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU plant, im Ukraine-Konflikt ihre Sanktionen gegen Russland auszuweiten. Die Außenminister verständigten sich heute in Brüssel darauf, weitere pro-russische Separatisten und Unterstützer mit Einreiseverboten und Kontosperren zu belegen. Außerdem würden Strafmaßnahmen, die im März auslaufen sollten, bis September verlängert, so Außenminister Steinmeier. Keine Einigkeit habe es in der Frage neuer Wirtschaftssanktionen gegeben. Vor allem die neue griechische Regierung hatte sich dagegen ausgesprochen.
Der neue griechische Außenminister scheint es fast zu genießen, im Mittelpunkt zu stehen. Die Kritik der Griechen an der Politik gegenüber Russland hatte in Brüssel für Aufregung gesorgt, vor dem Treffen nur so viel. Griechenland arbeitet daran, Frieden und Stabilität in der Ukraine wiederherzustellen. Gleichzeitig will Griechenland verhindern, dass ein Riss zwischen der EU und Russland entsteht. Einberufen wurde die Krisensitzung, nachdem am Wochenende bei einem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Mariupol 30 Zivilisten in einem Wohngebiet getötet wurden. Bisher trugen alle Mitglieder der Europäischen Union die Sanktionspolitik gegenüber Russland mit. Die neue griechische Regierung musste davon erst überzeugt werden.
Jedenfalls ist es am Ende und nach einer Diskussion über Formulierungen, die dann am Ende von allen akzeptiert werden konnten, gelungen, den griechischen Kollegen davon zu überzeugen, den jetzt vorgelegten Text, der ihnen dann ja auch gleich gut zugeht, mitzutragen.
Am Rande der Verhandlungen redeten der deutsche und der griechische Außenminister intensiv unter vier Augen miteinander. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, so Diplomaten.
Am Ende des Treffens steht ein Minimalkonsens. So werden lediglich weitere Einreiseverbote verhängt und Konten gesperrt. Außerdem sollen in Kürze auslaufende Sanktionen gegen Russland noch einmal verlängert werden. Schärfere Maßnahmen hatten unter anderem Polen und Großbritannien gefordert. Doch darauf konnte sich die Runde heute nicht einigen.
Die neue griechische Regierung strebt nach Einschätzung von Europaparlamentspräsident Schulz keinen Bruch mit der EU an. Schulz sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Tsipras in Athen, er rechne nicht mit überstürzten Entscheidungen. Tsipras hatte gestern angekündigt, Sparauflagen der internationalen Geldgeber neu verhandeln zu wollen und Reformen der Vorgängerregierungen zurückzunehmen.
Hart, aber herzlich. Martin Schulz ist der erste Staatsgast der neuen Regierung. Sie begrüßen sich, trotz unterschiedlichster Meinungen, sehr freundschaftlich. Selbst über eine mögliche Krawattenpflicht können die beiden Männer witzeln. Statt einer Stunde haben Schulz und Tsipras anschließend 2 Stunden gestritten. Es soll ordentlich zur Sache gegangen sein, geben beide Männer zu. Ich habe ihm versichert, dass wir einen Plan mit überwältigenden Reformen haben für Staat und öffentliche Verwaltung. Reformen, die die innenpolitischen Ursachen der Krise, den Klientelismus, die Korruption und die Steuerhinterziehung an der Wurzel packen wird. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Plan für den nötigen Wiederaufbau der Produktion und die Rückkehr zum Wachstum. Martin Schulz wollte wissen, ob oder wie Alexis Tsipras mit Brüssel zusammenarbeiten will oder bevorzugt er gegen die EU zu kämpfen. Von Schulz ein Nein zum Schuldenschnitt, aber ein Ja zum Kampf gegen Steuerflucht. Er warnt vor zu vielen Wahlgeschenken wie der Wiedereinstellung von Beamten.
Die große Gefahr ist dabei, dass man ihnen Versprechungen macht, die man nicht halten kann. Und eine Versprechung, die man nicht halten kann, ist, dass man sagt, wir geben euch Geld, aber man hat das Geld nicht und hofft darauf, man bekommt es von anderen. Da genau lag eine gewisse Befürchtung und liegt auch immer noch eine gewisse Befürchtung.
Einen Wandel in Griechenland, den will Martin Schulz jedenfalls heute in Athen gespürt haben. Die Löwen in Athen und Brüssel hatten in den vergangenen Tagen laut gebrüllt. Wie gut, wenn man miteinander spricht. Die Verhandlungen mit ihm werden nicht einfach werden. Alexis Tsipras ist ein streitbares Gegenüber. Doch er ist der neue griechische Ministerpräsident. Das müssen in Brüssel nicht alle gut finden, aber auf jeden Fall sollten sie ihn tolerieren.
Die EU setzt im Kampf gegen den Terrorismus auf eine bessere Überwachung der Grenzen und Maßnahmen im Internet. Nach einem Beschluss der Kommission in Brüssel können Fahnder an den EU-Außengrenzen künftig potenzielle Dschihadisten mit europäischem Pass leichter an der Ein- und Ausreise hindern. Bei einem Treffen im lettischen Riga vereinbarten die EU-Innenminister mehr zu tun, um eine Radikalisierung junger Menschen übers Internet zu verhindern, etwa indem Hass- und Propagandavideos aufgespürt und aus dem Netz genommen werden. In der von Kurden zurückeroberten syrischen Stadt Kobane sind die Spuren der Kämpfe mit der Terrormiliz Islamischer Staat deutlich zu sehen. Kobane liegt direkt an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Nach 4 Monaten hatten kurdische Truppen gemeldet, den IS vollständig vertrieben zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass die IS-Miliz geschlagen ist. Die Islamisten kontrollieren noch immer große Teile Syriens und des Irak. Vor allem das Zentrum von Kobane ist zerstört. Journalisten konnten sich jetzt ein Bild machen.
Die Schlacht um Kobane ist geschlagen, die Terrormiliz IS vertrieben. Ruhe an der westlichen Stadtgrenze, hier fällt kein Schuss mehr. Die nächsten Stellungen des IS sind jetzt 3 Kilometer entfernt. 500 Kämpfer, Männer und Frauen, haben diesen Sieg mit dem Leben bezahlt. Aber die Verluste beim IS waren schwerer, sagen die Kurden. 3000 Mann sollen getötet worden sein. Das waren sehr heftige Gefechte hier in Kobane. Die Terrormiliz IS hat alle schweren Waffen eingesetzt, die sie hat, um in die Stadt vorzudringen. Der IS ist besiegbar. Auch darüber jubeln diese irakischen Kurdenkämpfer, die zu Verstärkung in syrische Kobane gekommen waren. Doch die Spuren der monatelangen Schlacht sind unübersehbar. 70-80% der Stadt sind zerstört, die meisten Zivilisten geflohen. Ein paar Tausend nur sollen jetzt noch hier leben zwischen Trümmern und Blindgängern. Sie werden von den Kurdenmilizen mitversorgt, so gut es geht, denn es mangelt an allem. Kobanes Krankenhaus wurde zerstört, jetzt wird im Keller operiert, einigermaßen sicher vor Bomben, aber auch hier fehlt es oft am nötigsten. Die meisten Patienten sind Kämpfer. Na. Der IS ist erledigt in Kobane, wir haben ihn besiegt, sagt sie. Ich glaube nicht, dass die so viel Kraft haben, dass sie nochmal nach Kobane kommen können.
Kobane ist eine befreite Trümmerstadt und noch immer auf 3 Seiten vom Islamischen Staat umschlossen. Die 4. Seite, die Grenze zur Türkei, ist dicht, alles muss reingeschmuggelt werden. 1 Liter Benzin kostet $11. Die Menschen fordern jetzt die Einrichtung eines humanitären Korridors, damit nach der Befreiung auch endlich so etwas wie ein normales Leben beginnen kann.
Deutschland wird sich an der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat mit bis zu 100 Soldaten beteiligen. Sie sollen die kurdischen Kämpfer im Nordirak ausbilden. Der Bundestag stimmte dem Einsatz, der im Februar beginnen soll, heute mit großer Mehrheit zu. Für die Mission gibt es weder ein UN-Mandat, noch findet sie im Auftrag von EU oder NATO statt. Außerdem wurde die Stationierung von Raketenabwehrstaffeln an der türkisch-syrischen Grenze verlängert. Fragen und Antworten zu der rechtlich umstrittenen Irak-Mission der Bundeswehr haben wir auf tagesschau.de zusammengefasst.
In Italien ist die erste Runde der Präsidentenwahl gescheitert. Wie bereits erwartet, kam keiner der Kandidaten auf die notwendige Zweidrittelmehrheit. Viele der mehr als 1000 stimmberechtigten Vertreter des Abgeordnetenhauses, des Senats und der Regionen gaben aus taktischen Gründen leere und damit ungültige Zettel ab. Regierungschef Renzi will seinen Wunschkandidaten am Samstag im 4. Durchgang wählen lassen. Dann reicht statt einer Zweidrittelmehrheit die einfache Mehrheit von 505 Stimmen.
Im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Edati-Affäre deutet sich eine Wende an. Mehrere Zeugen bestätigten heute die Aussage des früheren SPD-Innenpolitikers vor dem Gremium. Edati hatte seinen Parteifreund Hartmann schwer belastet und erklärt, dieser habe ihn im Herbst 2013 wegen bevorstehender Kinderporno-Ermittlungen gewarnt. Hartmann hatte das bestritten. Führende SPD-Politiker hatten dessen Version gestützt.
Wer wusste von den brisanten Kinderpornografie-Ermittlungen in der SPD? Der prominenteste Zeuge heute war er, Johannes Kars, langjähriger Weggefährte Edatis und einflussreicher Sprecher des Seeheimer Kreises. Doch zur Aufklärung konnte er nichts beitragen. Bemerkenswerte Erinnerungslücken.
Der Zeuge Kars, den wir jetzt hatten, ist Bundestagsabgeordneter und hat eine einzigartig arrogante Vorstellung abgeliefert. Das ist ein Totalgedächtnisverlust.
Doch am Morgen hatte es bereits eine markante Wende gegeben. In interner Sitzung hatten 2 Zeugen die Aussage Sebastian Edatis gestützt. Er sei von seinem Parteifreund Michael Hartmann vor den Ermittlungen gegen ihn gewarnt worden. Der hatte das allerdings vor dem Untersuchungsausschuss entschieden bestritten. Doch seine Glaubwürdigkeit ist jetzt erschüttert.
Es wird für Herrn Hartmann immer enger. Und ich bin gespannt auf die Aussage von Michael Hartmann in der nächsten Woche. Und er sollte sich gut überlegen, ob er an seiner Aussage, die er beim letzten Mal vor dem Untersuchungsausschuss getroffen hat, ob er an dieser Aussage noch festhält.
Selbst in der SPD gibt es inzwischen Zweifel an Hartmanns Glaubwürdigkeit.
Für uns haben sich im Gegensatz zu seiner ersten Vernehmung natürlich Fragen ergeben, auch durchaus Widersprüche ergeben.
Die Opposition wollte Hartmann noch heute vernehmen. Union und SPD haben das abgeschmettert. Mit Spannung wird nun seine neuerliche Aussage kommende Woche erwartet.
Bleibt aber seine Aussage oder präsentiert er eine neue Version? Und vor allem, woher wusste er von den Kinderpornografie-Ermittlungen? Aus dem BKA oder womöglich aus der SPD-Spitze? Je mehr ans Licht kommt, desto brisanter wird der Fall für die SPD. Die Parteispitze beobachtet das mit wachsender Besorgnis.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar erstmals seit Monaten auf mehr als 3 Millionen gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit führt das vor allem auf die Jahreszeit zurück. Die in der Winterpause übliche Zunahme sei aber geringer ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Nach Angaben der Bundesagentur waren 3.032.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 268.000 mehr als im Dezember, aber 104.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Quote stieg auf 7,0%.
Wie hier bei Bombardier im brandenburgischen Henningsdorf haben sich bundesweit zehntausende Metallarbeiter an Warnstreiks beteiligt. Die Gewerkschaft IG Metall will damit vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bislang liegen beide Seiten weit auseinander. Während die Arbeitgeber 2,2% mehr Geld bieten, will die Gewerkschaft 5,5%. Außerdem fordert die IG Metall erstmals flächendeckend einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Die Arbeitgeber sollen dafür Teilzeitarbeit ermöglichen und mitfinanzieren.
Die islamkritische Pegida-Bewegung hat sich nach dem Rückzug mehrerer Führungsmitglieder gespalten. Eine Gruppe um die frühere Sprecherin Örtel will nach Angaben des bisherigen Vereinsmitglieds Jan ein neues Bündnis ins Leben rufen und auf eine Kursänderung und den Dialog setzen. Der Rest des Organisationsteams will dagegen seiner Linie treu bleiben und weitermachen. Beide Lager rufen ihre Anhänger nun zu getrennten Kundgebungen auf.
Fast ein Jahr nach dem spurlosen Verschwinden von Flug MH370 hat Malaysia den mutmaßlichen Absturz der Maschine als Unfall eingestuft. Das gab der Chef der Luftfahrtbehörde bekannt. Alle 239 Menschen an Bord wurden für tot erklärt. Das ist Voraussetzung dafür, dass die Angehörigen Entschädigungen bekommen. Die Suche nach dem Flugzeug solle aber fortgesetzt werden, hieß es weiter. Bei der Explosion eines Tanklastzuges vor einer Kinderklinik in Mexiko-Stadt sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen, 3 Erwachsene und ein Baby. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, darunter 22 Kinder, so der Bürgermeister. Unter den Trümmern suchen die Rettungskräfte nach weiteren Opfern. Ursache des Unglücks ist möglicherweise ein defekter Schlauch, über den Gas vom Tanklastzug in die Klinik gepumpt wurde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 30. Januar.
Tiefer Luftdruck, soweit das Auge reicht. Für unser Wetter bedeutet dies nasse Kälte. In den mittleren und höheren Lagen ist es dabei oft winterlich. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Nach Mitternacht lockert es zwar vom Westen bis in die Mitte auf, dennoch Vorsicht, es kann zu erheblichen Behinderungen durch Schnee oder überfrierende Nässe kommen. Am Tag gibt es größere Lücken in der Wolkendecke, hier und da Schneeschauer, im Flachland ist mitunter Regen dabei. Der Wind weht schwach bis mäßig, teilweise auch frisch mit starken bis stürmischen Böen, auf den höheren Bergen Sturmböen, im Bergland Schneeverwehungen. In der Nacht -4 bis +1 Grad, am Tag in den höheren Lagen -2 bis 0 Grad, im Flachland 1 bis 4 Grad. Auch am Samstag. Dichte Wolken mit Schneeschauern, vor allem in der Südhälfte, ist im Flachland Regen dabei. Sonntag und Montag verlaufen ebenfalls wechselhaft, ab und zu Sonne, Schnee oder Schneeregenschauer.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wendet sich Griechenland von Europa ab? Fragen von Karin Mioska an EU-Parlamentspräsident Schulz. Und Grenzen der Narrenfreiheit. Kölner Rosenmontag ohne Charlie Hebdo-Wagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.